Hallo, ich bin Klaus und in den letzten Wochen hat mich der christliche Zionismus in Deutschland sehr beschäftigt. Und was dabei herausgekommen ist, möchte ich heute mit euch teilen. Ich freue mich, dass du dabei bist. Aus tiefer eigener Betroffenheit muss ich sagen, gehe ich vom Gottesverständnis und vom Reden und Handeln Jesu Christi aus und frage nach einem versöhnungsstiftenden Zionismus. In einem anderen Video habe ich zum Thema vor allem mich zur amerikanischen Herkunft des christlichen Zionismus geäußert, zu seiner Geschichte und Theologie. Ich gehe in 7 Schlaglichtern vor. Erster Punkt: Berührbarkeit. Den Menschen nah zu sein, ist mir eine der wichtigsten Gaben Gottes. Es kann ja die größte Gabe, die Liebe, nicht geben, ohne den Menschen nah zu sein, ohne sich berühren zu lassen und selbst zu berühren. Jesus war dem zweifelnden Thomas nah und ließ sich von ihm körperlich berühren. Gerade dadurch aber berührte er auf heilsame Weise seelisch den Thomas. Die Heilungen Jesu gingen oft mit körperlichen Berührungen einher. Wenn wir einander berühren, innerlich und äußerlich, dann kommen wir einander nah. Darum gibt es keine Liebe, ohne dass wir einander berühren. Mich berührt Gottes wunderbare Schöpfung und mich berühren alle seine Geschöpfe. Mein Herz springt, wenn ich ein buntes Blütenmeer sehe und das Summen unzähliger Insekten darin höre. Umgekehrt kann ich es nicht mit ansehen, wenn eine Spinne eine in ihrem Netz zappelnde Fliege langsam einspinnt, um sie danach genüsslich auszusaugen. Die Spinne tut nur, was sie tun muss, um zu leben. Das ist die dunkle Seite der Schöpfung. Ich bin gerührt, wenn ich davon höre, dass Menschen sich liebevoll und uneigennützig füreinander einsetzen und keine Umstände scheuen, um anderen Menschen zu helfen. Umgekehrt kann ich das Leid, das Menschen einander zufügen, manchmal kaum ertragen. Wir sind keine Tiere, die sich von anderen Tieren ernähren müssen. Wir sind Ebenbilder Gottes, geschaffen, um wie Gott wohltuend und lebenbewahrend über die Erde zu herrschen. Wir sind nicht zum Töten geschaffen. Und doch töten wir immer wieder, auf vielfältige Weise. Die erste Sünde nach der Vertreibung aus dem Paradies war, dass Kain seinen Bruder Abel erschlug. Und Abels Blut, heißt es dort, schrie empor zu Gott. Gott ließ sich also berühren von Abels Blut, denn er liebte ihn. Er hatte Abels Opfer mit Wohlwollen angesehen. Es ist für mich eine der bewundernswertesten Eigenschaften Gottes, dass er sich von uns Menschen berühren lässt, von unserer Freude und von unserem Leid. Gott ist nicht abgeschottet von uns, über alles Leid erhaben, sondern er leidet mit uns, wenn wir leiden. Er lässt sich unser Leid nahe gehen. In Jesus Christus ist Gott ein leidender und sterbender Mensch geworden, um seine Liebe zur Welt zu erweisen und Versöhnung zu stiften. Zweitens, Gewalt. Doch Berührungen müssen nicht sanft und wohltuend sein. Sie können auch gewaltsam sein und Schmerzen bereiten. Wer liebt und sich deshalb berühren lässt, macht sich selbst verletzlich. Gott macht sich verletzlich, wenn er das Elend des Volkes Israel sieht und sein Schreien hört, so wie er schon Abels Blut schreien hörte. Gott kennt die Leiden Israels, er spürt sie, er lässt sie sein eigenes Leiden sein. Denn Israel ist Gottes geliebtes Volk von Anbeginn an. Wer Israel anrührt, rührt Gottes Augapfel an. Und doch war Israel fast 2 Jahrtausende lang ein Volk ohne Land. Gott liebte gerade dieses Volk, das im Alten Testament sogar das kleinste aller Völker genannt wird. Dieses Volk, Gottes Liebe, hat eine unvorstellbare Leidensgeschichte hinter sich. Sie gipfelte in der Shoah, dem nationalsozialistischen Völkermord, dem ca. 6 Millionen Juden zum Opfer fielen. Daraufhin beschlossen die Vereinten Nationen 1947, das Palästina genannte Land zwischen den Juden und der arabischen Bevölkerung aufzuteilen. Ein Jahr später wurde der Staat Israel gegründet. Doch seit dem Teilungsbeschluss gab es gewaltsame Aktionen zwischen Arabern und Juden. Und unmittelbar nach der Staatsgründung erklärten mehrere arabische Staaten dem neuen Staat Israel den Krieg, mit dem Ziel, ihn zu vernichten. Das jüdische Volk hatte nun wieder ein eigenes Land und einen eigenen Staat, aber keinen Frieden. Doch auch ein Großteil der palästinensischen Bevölkerung wurde aus seiner bisherigen Heimat vertrieben und fand keinen Frieden. In den folgenden Jahrzehnten bis heute haben beide Seiten Gewalt angewendet. Sie haben Leid und Tod über Menschen gebracht, die an den Kämpfen unbeteiligt waren. Über die Jahrzehnte hin hat sich der Konflikt verhärtet. Ich meine, an diesem Konflikt zeigt sich beispielhaft, was für jeden Krieg gilt. Man lässt sich nicht vom Leid der Opfer berühren. Man empfindet kein Mitleid. Stattdessen beschränkt sich die Berührung auf das tödliche Verletzen und Zerreißen möglichst vieler Körper. Es wurde und wird Vergeltung geübt, anstatt Versöhnung gestiftet. Im Oktober 2023 fielen Hamas-Touristen mit äußerster Brutalität in Israel ein und töteten, vergewaltigten, folterten und entführten über 1200 jüdische Menschen. Dieser grausame Terroranschlag ist durch nichts zu rechtfertigen. Als Antwort darauf bombardierte und besetzte das israelische Militär den Gazastreifen. Dabei sollen über 70.000 Palästinenser getötet und weitere Zehntausende verletzt worden sein. Etwa 2 Millionen Menschen haben ihr Zuhause verloren. Israel spricht von ca. 15.000 getöteten Hamas-Mitgliedern. Die humanitäre Lage im Gazastreifen war teilweise katastrophal und ist es wohl auch jetzt noch. Auch im Westjordanland müssen Palästinenser um ihr Leben fürchten. Christliche Zionisten verurteilen den Terroranschlag der Hamas zu Recht. Zugleich rechtfertigen sie das Vorgehen des israelischen Militärs. Die jahrzehntelange Geschichte dieses Konflikts zeigt wie in einem Brennglas, dass Konflikte kaum einmal durch Gewalt beendet werden können. Die Gewalt dieses Konflikts dauert bis heute auf allen Seiten an. Weder die Hamas noch Israel konnten ihr Ziel erreichen, die andere Seite zu vernichten. Der Hass der Terroristen, ihre ideologische Verirrung und ihre grenzenlose Gewaltbereitschaft lassen sich oft offensichtlich nicht durch Gewalt aus der Welt schaffen. Im Gegenteil, Gewalt intensiviert in der Regel die Gewalt. Sie erzeugt Gegengewalt. Jesus schien das zu wissen, als er sagte: Alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Drittens, Land. Ein Volk braucht Land als Lebensraum. Es ist ein Wunder, dass das Volk Israel fast 2 Jahrtausende lang ohne Land überlebte. Das Alte Testament führt den Verlust des Landes auf die Gottlosigkeit Israels zurück. Zugleich wird Israel die Rückkehr ins Land durch Gottes Gnade verheißen. Gott nimmt das Land und Gott gibt das Land zurück. Denn das Land ist und bleibt Gottes Eigentum. Gott hat sein Eigentum seinem geliebten Volk Israel als Lebensraum zur Verfügung gestellt. Wie groß dieser Lebensraum ist, scheint dabei Nebensache zu sein. Denn die Grenzen des verheißenen Landes werden im Alten Testament unterschiedlich dargestellt. Mehrmals werden als Nordgrenze der Euphrat und als Südgrenze der Bach Ägyptens genannt. Und es ist unklar, was mit dem Bach Ägyptens eigentlich gemeint ist. Als Ostgrenze des Landes wird der Jordan angegeben. An anderer Stelle aber werden auch Gebiete östlich des Jordans zu Israels Landbesitz gezählt. Umgekehrt werden Gebiete, die heute zum Staat Israel gehören, in der Bibel nicht als Land Israels genannt, zum Beispiel die südliche Negev-Wüste. In Psalm 72, Vers 8 wird sogar der Wunsch geäußert, Israels König möge vom Euphrat bis an die Enden der Erde herrschen. Hier ist nicht eine Weltherrschaft Israels gemeint, sondern die universale Herrschaft Gottes. Sie wird durch das Ideal eines Königs Israels verkörpert, der sich der Armen und Elenden erbarmt, sie von Unterdrückung und Gewalt befreit und so dem Heil Gottes in der Welt Raum gibt. Nicht gewaltsame Unterdrückung wird hier propagiert, sondern die umfassende Friedensherrschaft Gottes wird erhofft. Christliche Zionisten vertreten oft die These, Israel gehöre laut Bibel das ganze Land, vom Jordan bis zum Mittelmeer. Das sagt aber nur ein Teil der biblischen Texte. Wenn man schon die Bibel heranzieht, um Israels Landesgrenzen zu begründen, dann muss man sie auch genau lesen. Und man muss berücksichtigen, was die biblischen Texte sein wollen und was sie nicht sein wollen. Sie wollen keine Besitzurkunden sein. Wie ihre Unausgeglichenheit bezüglich der Landesgrenzen zeigt, wollen sie nur ungefähre Angaben über Israels Land machen. Fraglos steht Israel Land zwischen Jordan und Mittelmeer zu. In diesem Land lebten aber auch zu biblischen Zeiten schon Fremdlinge, Menschen, die keine Israeliten waren. Immer wieder wird im Alten Testament dazu aufgerufen, diese Fremden nicht zu unterdrücken, sondern sie zu lieben, weil Gott sie auch liebt und Israel selbst die Unterdrückung in Ägypten kennenlernen musste, aus der Gott das Volk befreit hat. Was Israel selbst grausam erfahren hat, soll es nicht anderen zufügen, denn es weiß, wie dem Fremdling zumute ist. Ich kann aus diesen biblischen Weisungen nicht herauslesen, dass die Palästinenser aus dem Land zwischen Jordan und Mittelmeer zu vertreiben sind. Ich kann nachvollziehen, dass man die Terroristen vertreiben will. Aber nicht jeder Palästinenser, schon gar nicht jede palästinensische Frau und bestimmt kein palästinensisches Kind ist ein Terrorist. Viertens, Verteidigung. Jesus erzählte einmal ein Gleichnis, wonach ein Landwirt nicht den Weizen zusammen mit dem Unkraut ausrauft. Er lässt vielmehr beides bis zur Erntezeit miteinander wachsen. Genauso vernichtet Gott die Bösen nicht zusammen mit den Guten, sondern lässt sie bis zu seinem Gericht gewähren. So kann es doch auch nicht Sache der Christen sein, das Töten unbeteiligter Zivilisten zusammen mit gefährlichen Terroristen zu rechtfertigen und zu unterstützen. Wir sollen vielmehr Gott das Gericht überlassen, und zwar zu seiner Zeit. Wir wünschen uns manchmal eine Welt, die einfach zu durchschauen ist. Hier die Guten, dort die Bösen. Aber die Welt ist nicht so einfach, wie wir es uns wünschen. Christen sollten wissen, alle, Gute und Böse, sind in Schuld verstrickt. Es gibt keinen Unterschied. Alle haben gesündigt und es fehlt ihnen die Herrlichkeit, die Gott ihnen gab, schrieb Paulus. Und er drückt es noch radikaler aus. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Jesus hat es so formuliert: Keiner ist gut, außer einer, Gott. Mit anderen Worten, die Scheidung zwischen Guten und Bösen geht durch uns alle hindurch. Wenn wir uns anmaßen, Menschen in einfacher Weise in die Guten hier und die Bösen dort einzuteilen, widerspricht das dem Neuen Testament. Es führt in die Irre und in die Überheblichkeit. Im schlimmsten Fall führt es zur Gewalt. Schon das Alte Testament weist uns einen Weg, der ohne Gewalt auskommt. Wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft, dann wird Israel endgültig in dem ihm gegebenen Land wohnen. Dann werden alle Völker auf Erden nach Jerusalem strömen und dort in der Verehrung Gottes und in Frieden miteinander nach Gottes Geboten leben. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden und keinen Krieg mehr gegeneinander führen. Diese Verheißungen gehen über all unsere Erfahrungen hinaus. So eine Welt kennen wir nicht. Die Verheißungen beschreiben eine vollständig neue Wirklichkeit. Ein umfassender Glaube an Gott und ein ebenso umfassender Friede auf Erden können nur dann Wirklichkeit werden, wenn Gott die Menschheit, ja die Welt mit seiner versöhnenden Kraft anrührt und umgestaltet. Darum ist von einem neuen Himmel und einer neuen Erde die Rede. Dann erst wird der Unterschied zwischen den Guten und den Bösen aufgehoben sein. Wir können also den neuen Himmel und die neue Erde nicht mit Gewalt herstellen. Es ist nicht unsere Aufgabe, den verheißenen Frieden gewaltsam herbeizuführen. Weder den vollkommenen Frieden für Israel noch den für alle anderen Völker, auch nicht für die Palästinenser. So schwer es uns auch fallen mag, wir müssen warten, bis Gott seine Verheißung erfüllt. Und in dieser Zeit des Wartens, die auch eine Zeit des Leidens ist, sind wir aufgerufen, den Weg der Versöhnung zu gehen, den auch Jesus gegangen ist. Christliche Zionisten sagen, Israels Gewalt sei ja nur Verteidigung. Die Palästinenser sagen dasselbe von ihrer Gewalt. Aber ist mit dem Wort Verteidigung schon alles gesagt? Ist jede Art gewaltsamer Verteidigung erlaubt? Gibt es keine Grenzen der Verteidigung? Darf man sich um jeden Preis verteidigen? Ich kann das in Jesu Reden und Handeln nicht wiederfinden. Er rief nicht dazu auf, sich gegen die Feinde zu verteidigen, sondern sie zu lieben. Er verteidigte sich selber nicht, sondern gab sein Leben hin, damit die Feinde Gottes, in welchem Volk auch immer, leben können. Ob sie diese Versöhnung mit Gott, ob sie das ihnen geschenkte Leben annehmen, das ist eine zweite Frage. Den Feinden Gottes wird jedenfalls das Geschenk des Lebens gereicht. Wie können dann wir dieses Geschenk des Lebens unseren Feinden oder den Feinden derer, denen wir uns verbunden fühlen, versagen? Es gibt zwei Arten von Verteidigung. Die eine ist unumgänglich, verschont aber dabei Menschenleben so gut wie irgend möglich. Die andere strebt vollkommene Sicherheit und Kontrolle für sich selbst an und nimmt dabei keine Rücksicht auf Menschenleben. Das ist, mit Jesu Worten, der Unterschied zwischen einer Verteidigung, die zusammen mit dem Unkraut ohne Rücksicht den Weizen ausrauft, und einer Verteidigung, die geduldig und leidensbereit Weizen und Unkraut wachsen lässt, bis Gottes Gericht gekommen ist. Es wird für Israel gegenüber den Terroristen der Hamas, der Hisbollah und des Iran nicht ganz ohne Gewalt gehen. Denn die Terroristen wollen Israel auslöschen. Es kommt aber auf die Art, das Ausmaß und das Ziel der Gewalt an. Es kommt darauf an, ob die Gewalt von einer ehrlichen Versöhnungs- und Kompromissbereitschaft begleitet ist oder ob sie alle Palästinenser vertreiben oder gar vernichten will. Die Terroristen wollen Israel vernichten. Das darf man nicht zulassen. Aber man muss dabei nicht Massen Unschuldiger vernichten. Es schmerzt mich, wenn rücksichtslose Gewalt, egal von welcher Seite sie ausgeübt wird, gerechtfertigt wird. Es schmerzt mich noch mehr, wenn sie von Christen gerechtfertigt wird. Wie kann es sein, dass manche derer, die gern ein wörtliches Verständnis der Bibel einfordern, die Worte der Bibel übergehen, die Gewalt so weit wie irgend möglich ausschließen wollen? Fünftens, Politik. Beide Seiten, Palästinenser und Israelis, sind in diesem Konflikt schuldig geworden. Man kann nicht jahrzehntelang Krieg führen, ohne schuldig zu werden. Es gibt aber Organisationen, die einen christlichen Zionismus vertreten und die Schuld nur bei den Palästinensern sehen. Eine sehr aktive Organisation ist die sogenannte Internationale Christliche Botschaft Jerusalem, englisch International Christian Embassy Jerusalem, ICEJ abgekürzt. Die Bezeichnung Botschaft im Sinne von Embassy ist irritierend. Es handelt sich nicht um eine amtliche diplomatische Vertretung, die man Embassy nennt, sondern es handelt sich bestenfalls um die Vertretung einer christlichen Organisation. Sie wurde 1980 von evangelikalen Christen in Jerusalem gegründet und vertreibt die Zeitschrift Wort aus Jerusalem. Die folgenden Aussagen und Zitate beruhen auf dieser Zeitschrift. Welche Ausgabe und die jeweilige Seitenzahl findest du auf meiner Website christseinverstehen.de. Die ICEJ, so kürze ich diese Organisation jetzt ab. Die ICEJ sieht im Zionismus, Zitat, Gottes Erlösungsplan für die ganze Welt. Der Zionismus ist ursprünglich eine politische Bewegung, die die Gründung eines sicheren Staates Israel voranbringen wollte. Das politische Ziel dieser Bewegung wird von der ICEJ mit Gottes Erlösungsplan gleichgesetzt. Gottes Wille wird also mit einem politischen Willen identifiziert. Das zu tun ist eine Versuchung für jeden Christen. Es ist aber immens gefährlich, denn es führt dazu, dass diesem politischen Willen sozusagen ein Heiligenschein aufgesetzt wird. Er bekommt göttliche Würde und muss dementsprechend um jeden Preis durchgesetzt werden. Wie ich schon sagte, wird in der Bibel verheißen, dass am Ende der Zeiten Jerusalem ein sicherer Ort sein wird. Alle Völker werden dorthin ziehen und Gott die Ehre geben. Die ICEJ nimmt an, dass das Ende der Zeiten nahe ist, weil Jerusalem nun wieder in göttlicher Hand ist. Darum müsse Israel darin unterstützt werden, sein Land und Jerusalem zu verteidigen. Nur dann könnten sich die Völker in Jerusalem versammeln, um Christus zu preisen, Zitat, und damit dazu beitragen, sein Erscheinen auszulösen, Zitat Ende. Hier zeigt sich noch einmal die große Gefahr eines solchen Denkens. Wenn wir Menschen dazu beitragen können, dass Christus wiederkommt, dann wird seine Wiederkunft von unserem politischen Handeln abhängig gemacht. Dann muss das vermeintlich richtige politische Handeln um jeden Preis durchgesetzt werden. Denn ohne es kann ja Christus nicht wiederkommen. Dadurch wird unser menschliches Verhalten zu einem Erlösungshandeln überhöht. Die Erlösung ist aber niemals von uns abhängig. Gott allein bestimmt, wann Christus wiederkommt. Wenn man meint, einen Beitrag zur Wiederkunft Christi in Jerusalem leisten zu müssen, muss man auch die Politik Israels gegenüber den Palästinensern rechtfertigen. Die ICEJ stellt fest, dass all die vergangene Politik Israels auf Frieden mit den Arabern ausgerichtet war. Ich zitiere: Die Israelis wollten immer in Frieden mit ihren arabischen Nachbarn leben. Zitat Ende. Ich sehe darin das typische Schwarz-Weiß-Denken. Es gibt die Guten, die alles richtig machen, und die Bösen, die alles falsch machen. Und man selbst gehört natürlich zu den Guten. Dass eine solche Sichtweise nicht die des Paulus ist, habe ich bereits deutlich gemacht im Abschnitt Verteidigung. Die ICEJ steht offenbar der US-Regierung unter Donald Trump nahe, der ja Israel auch massiv unterstützt. Der ICEJ-Präsident Dr. Jürgen Bühler reiste nach Washington und nahm an Briefings, also Besprechungen, im Weißen Haus teil. Eine Delegation der ICEJ war Gast beim US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee. Dieser setzte sich laut Wikipedia in den USA für die Wiedereinführung der Sklaverei für verurteilte Straftäter ein. Wenn man politisch festgelegt ist, besteht die Gefahr, dass man jeden unterstützt, der die eigene Meinung teilt, egal was er sonst noch so denkt und tut. Auch der im letzten Jahr ermordete Trump-Unterstützer Charlie Kirk wird von der ICEJ in den höchsten Tönen gelobt. Ich kann hier nur einige Punkte nennen, die laut Wikipedia die politischen Haltungen Kirks wiedergeben. Er unterstützte Israels Vorgehen gegen die Palästinenser. Er trat dafür ein, die Macht des US-Präsidenten auszuweiten und vertrat die These, die US-Wahl 2020 sei gefälscht gewesen. Er verurteilte das US-Bürgerrechtsgesetz von 1964, das Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder nationaler Herkunft verbietet. Außerdem äußerte sich Kirk selbst rassistisch. Martin Luther King nannte er furchtbar und eine schlechte Person. Er trat für den privaten Schusswaffenbesitz ein, Zitat, um unsere gottgegebenen Rechte zu schützen. Nach dem Attentat auf den Ehemann der demokratischen Politikerin Nancy Pelosi wünschte sich Kirk einen wunderbaren Patrioten, so wörtlich, einen wunderbaren Patrioten, der eine Kaution für den Attentäter bereitstellt. Kirk leugnete den menschengemachten Klimawandel und sagte, die von ihm ausgehende existenzielle Bedrohung sei, Zitat, kompletter Quatsch, Unsinn und Geschwafel. Wie gesagt, ich beziehe mich hier auf die Wikipedia. Wenn daran etwas falsch sein sollte, kann man mir das gerne mitteilen und ich bitte um Entschuldigung. Dass Charlie Kirk ermordet wurde, ist ein schlimmes Verbrechen. Ich will ihn hier nicht schlecht machen. Es geht mir auch gar nicht um Kirk. Er ruhe in Frieden. Ich möchte nur darlegen, dass die ICJ einen Menschen ehrt, der die eben genannte politische Agenda verfolgte. Ebenso steht die ICEJ augenscheinlich der nationalreligiösen israelischen Regierung Netanyahu nahe. Israels Vize-Außenministerin Sharon Haskell wird interviewt. Ein Foto zeigt ICEJ-Vertreter mit dem israelischen Energieminister Eli Cohen, der laut Wikipedia eine sofortige Annexion des Westjordanlandes fordert. Nach all dem ist es geradezu selbstverständlich, dass die ICEJ eine Zwei-Staaten-Lösung ablehnt. Stattdessen setzt sich die ICEJ für eine Koexistenz von Israelis und Palästinensern in einem Staat Israel ein. Ein eigener, autonomer Staat der Palästinenser in dem Land, das sie als ihre Heimat betrachten, soll ihnen also versagt bleiben. Der Durchsetzung dieser Einstaatenlösung dient dann wohl auch der Krieg. Der Präsident der ICEJ, Bühler, bezog sich in einer Rede auf einen biblischen Text, in dem erzählt wird, dass Israel gegen die Amalekiter kämpfte. Solange Mose seine Arme nach oben streckte, war Israel im Krieg siegreich, wird dort erzählt. Darum stützten Aaron und Hur Moses Arme, als sie ihm schwer wurden. So wurden die Amalekiter geschlagen. Dr. Bühler sagte dazu, Zitat, wir Christen stehen für Aaron und Hur. Er wollte damit offenbar ausdrücken, wir Christen unterstützen Israel im Krieg gegen die Palästinenser. Dementsprechend werden auch israelische Militäraktionen als Gebetserhörungen der Anhänger des ICEJ gedeutet. Und die Betenden werden als Gottes Gebetsarmee bezeichnet. Beten und die Rechtfertigung israelischer Militäraktionen gehören demnach zusammen. Christlicher Glaube vereint sich mit kriegerischen Maßnahmen. Christentum und Krieg gehen Hand in Hand miteinander. Dass Jesus anders gepredigt und gelebt hat, darauf habe ich schon hingewiesen. Christliche Zionisten würden vielleicht entgegnen, was Israels Militär tut, ist doch nur Verteidigung. Aber ich wiederhole, ist mit dem Wort Verteidigung schon alles gesagt? Ist unter der Überschrift Verteidigung jede Gewalt gerechtfertigt? Für die ICEJ zeigt sich Gewalt offensichtlich in dem Vorwurf, Israel begehe im Gazastreifen möglicherweise einen Völkermord. Ich zitiere: Wie breitbeinige Türsteher mit verschränkten Armen versperren diese Anschuldigungen vielen Christen den Weg zu einer biblischen Wertschätzung des jüdischen Volkes. Zitat Ende. Von Lügen ist auch die Rede in diesem Zusammenhang. Kritik an Israel wird hier als Gewalt diskreditiert. Denn solche Kritik versperre Christen den biblischen Weg. Nicht das militärische Vorgehen Israels, sondern die Kritik daran stelle also Gewalt dar. Nun, die ICEJ ist nur ein Beispiel für einen christlichen Zionismus. Es gibt viele ähnliche Organisationen. Aber die ICEJ ist ein im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus stark vertretenes und einflussreiches, eine einflussreiche Organisation. Und darum habe ich sie hier zitiert. Sechstens, Versöhnung. Die Botschaft des Neuen Testaments ist Versöhnung. Gott versöhnte die Welt mit sich selbst. Die Welt, also auch jeden Menschen. Jeder Mensch ohne Ausnahme ist mit Gott versöhnt. Das heißt auch, dass die mit Gott Versöhnten eigentlich nicht mehr unversöhnlich miteinander umgehen können. Dass sie es dennoch tun, ist das Problem unserer Welt. Darum ruft Paulus auf: Lasst euch versöhnen mit Gott. Im Alten Testament gibt es zahlreiche Beispiele für versöhnendes Handeln. In 1. Mose 14, 14 bis 24 wird eine Begegnung zwischen Abraham und dem kanaanäischen Priesterkönig Melchisedek erzählt, der die Stadt Salem regierte. Abraham hatte in einem nächtlichen Überfall seinen dort gefangen gehaltenen Neffen Lot mit seiner Familie befreit. Die Begegnung zwischen Abraham und Melchisedek verläuft dennoch im Geist der Versöhnung. Melchisedek überreicht Abraham Brot und Wein und segnet ihn. Abraham überreicht Melchisedek den zehnten Teil von allem, wie es dort heißt. Melchisedek bietet Abraham die Güter der Stadt als Beute an. Doch Abraham verzichtet darauf und überlässt der Stadt ihr Eigentum. Indem sich Abraham von Melchisedek segnen lässt, ordnet er sich ihm unter und stiftet dauerhaft Frieden. Bis ins Neue Testament hinein gilt Melchisedek als prophetische Ankündigung des wahren Priesterkönigs Jesus Christus. Auch das herzzerreißende Gebet Abrahams für die Stadt Sodom zeugt nicht von Konfrontation, sondern im Gegenteil von Anteilnahme und Mitleid. Dass Abraham sein Leben im Land nicht durch Eroberungen sichern wollte, sondern durch Friedensschlüsse mit den Völkern des Landes, zeigt auch sein Bund mit Abimelech, einem anderen Stadtkönig der damaligen Zeit. Der Friede wurde durch Abrahams Sohn Isaak dann noch erneuert. Es gibt auch heute in Israel zahlreiche Projekte, in denen Israelis und Palästinenser zusammenarbeiten, um ein friedliches Miteinander zu fördern. Eins dieser Projekte ist Nevei Shalom, Oase des Friedens übersetzt. Diese Siedlung wurde in den frühen 1970er Jahren von dem Dominikanermönch Bruno Hussar gegründet. Er wollte auf die Verheißung von Jesaja 32, Vers 18 hinwirken, wo es heißt: Gottes Volk wird in einer Aue des Friedens wohnen. Heute ist diese Aue ein Dorf, in dem Palästinenser und Israelis ihr Leben respektvoll und partnerschaftlich miteinander teilen und sich für Gerechtigkeit, Frieden und Gleichheit im Land einsetzen. Hussar schrieb, ich zitiere: Wir hatten ein kleines Dorf im Sinn, das sich aus Bewohnern verschiedener Gemeinden des Landes zusammensetzte. Juden, Christen und Muslime würden dort in Frieden leben, jeder seinem eigenen Glauben und seinen eigenen Traditionen treu sein, während er die anderer respektiert. Zitat Ende. Die Gemeinschaft hat vielfältige Projekte hervorgebracht und zeigt, dass gemeinsames Leben jenseits aller religiösen und kulturellen Grenzen möglich ist, wenn man es nur will und im Vertrauen auf Gottes Segen damit beginnt. Ein anderes Projekt ist das Tent of Nations, das Zelt der Völker, eine christlich-palästinensische Familienfarm im Westjordanland, die sich nach eigenen Worten für gewaltfreien Widerstand, Umweltschutz, interkulturelle Bildung und die Verbindung der Menschen mit dem Land einsetzt und ein lebendiges Modell für gewaltfreie Aktionen und den Aufbau von Glaubensgemeinschaften sein will. Auf seiner Website präsentiert das Zelt der Völker sich mit einer eindrucksvollen Erklärung, ja mit einem Glaubensbekenntnis, das man Satz für Satz wirken lassen muss und das ich hier für sich selbst sprechen lassen möchte. Es ist ein längerer Text, den ich jetzt zitiere. Wir leben in einer Zeit, in der sich alles um uns herum erschüttert anfühlt und die Zukunft verbrechlich erscheinen kann. Wir sind Zeugen von Leid und fragen uns, wie wir in einer solchen Zeit treu leben können. Warten wir auf Stabilität, bevor wir handeln, bevor wir hoffen, bevor wir lieben? Oder stehen wir jetzt fest, verwurzelt nicht in der Unsicherheit dieser Welt, sondern in den Verheißungen Gottes? Wir sind aufgerufen, nicht in Angst zu warten, sondern im Glauben zu leben und darauf zu vertrauen, dass Gott denen treu bleibt, die ihre Hoffnung auf ihn setzen. Das ist die Botschaft von Ostern. Es ist eine kraftvolle Siegeserklärung. Sie verkündet, dass das Leiden uns nicht definiert und dass der Tod selbst besiegt wurde. Jesus Christus ist dem Schmerz nicht aus dem Weg gegangen. Er hat sich ganz auf ihn eingelassen und das Kreuz mit Liebe und Vertrauen in den Vater getragen. Durch sein Opfer und seine Auferstehung hat er eine ewige Wahrheit offenbart, dass die Dunkelheit niemals das Licht überwinden kann und das Böse niemals das Gute überwinden wird. Selbst wenn sich die Hoffnung unter der Last der Welt begraben fühlt, erinnern wir uns daran, dass Samen in der Dunkelheit wachsen. Ein Großteil der Arbeit eines Baumes geschieht unsichtbar, tief unter der Erde, bevor er aufgeht und Früchte trägt. In gleicher Weise sind wir aufgerufen, treu zu bleiben, zu lieben, auch wenn es kostspielig ist, für Gerechtigkeit einzutreten, auch wenn es schwierig ist, und durchzuhalten, auch wenn sich nichts zu ändern scheint. Das ist die Art von Glaube, die die Welt verwandelt. Ein lebendiger, aktiver und mutiger Glaube, der das Licht Christi widerspiegelt. Ja, wir trauern. Ja, wir sind frustriert. Ja, wir sind Zeugen tiefer Zerrissenheit. Aber wir verharren nicht in Verzweiflung. Wir stehen im Glauben auf und legen die Mentalität der Opferhaltung ab. Die Dunkelheit des Karfreitags war real, aber sie war nie das Ende. Die dunklen Wolken, die sich zusammenzogen, brachten Regen, der die Erde nährte und sie auf neues Leben vorbereitete. Und am dritten Tag wurde der Stein weggewälzt. Das Licht durchbrach die Dunkelheit und das Leben triumphierte über den Tod. Lassen Sie uns also nicht müde werden, Gutes zu tun, und lassen Sie uns unser Herz angesichts des Leids nicht verhärten. Lassen Sie uns stattdessen Boten der Liebe Gottes in der Welt werden, die sein Licht dringend braucht. Lassen Sie uns in der Auferstehung leben, nicht nur in Worten, sondern in unserem täglichen Handeln, in dem Mut aufzustehen und die Wahrheit zu sagen, in der Bereitschaft zu lieben und in der Entschlossenheit, nicht aufzugeben. Wir sind dazu aufgerufen, das Tal der Tränen in eine Quelle des Lebens zu verwandeln. Christus ist auferstanden. Er ist wirklich auferstanden. Und mit ihm erhebt sich unsere Hoffnung stark, unerschütterlich und lebendig. Ich finde, eindrücklicher kann man kaum seinen christlichen Einsatz für ein gewaltfreies Zusammenleben begründen. Siebtens und letztens Mitgefühl. Wer ernsthaft versucht, sich der Gewalt zu enthalten, also andere nicht zu verletzen, macht sich selbst verletzlich. So hat es Jesus getan, so tut es Gott bis heute. Er lässt Gewalttäter gewähren, was wir oft nicht verstehen. Und Gott leidet mit den unschuldigen Opfern von Gewalt, egal von wem die Gewalt ausgeht. Gott hat Mitgefühl mit zu Unrecht Leidenden, wie er mitfühlte mit seinem Volk Israel und mit seinem Sohn Jesus Christus. Als Jesus starb, zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten, wo nach damaligem Verständnis Gott gegenwärtig war. Als Jesus starb, zerriss es ihm das Herz, wie der Vorhang vor seiner lebendigen Gegenwart zerriss. Und wie die Sonne sich verfinsterte, so wurde es finster im Himmel. Ebenso zerreißt der Tod Unschuldiger auch heute Gottes Herz. Denn ihr Blut schreit wie Abelsblut zu Gott, und er hört das Schreien, so wie er Israels Schreien in Ägypten hörte. Das gilt nicht nur für das Schreien der unschuldigen Israelis, sondern auch der unschuldigen Palästinenser. Denn der Bibel zufolge stammen die Araber von Ismael ab, dem Sohn Abrahams von seiner Magd Hagar. Und von Hagar erzählt das Alte Testament folgende Geschichte. Gott hatte dem Abraham unzählige Nachkommen verheißen, doch seine Frau Sarah und er bekamen kein Kind. Da zeugte Abraham mit seiner Magd Hagar den Ismael. Als Hagar schwanger war, verschlechterte sich das Verhältnis zwischen ihr und Sarah, und die Magd floh aus dem Haus. In der Einsamkeit begegnete ihr ein Engel. Der sprach die Verheißung aus, dass Gott ihr unzählige Nachkommen schenken werde, ähnlich wie Gott zuvor dem Abraham Nachkommen verheißen hatte. Und der Engel tröstete Hagar, indem er sagte: Gott hat dein Elend gehört. Daraufhin bekannte Hagar: Du bist ein Gott, der mich sieht. Später betete Abraham für seinen Sohn Ismael, und Gott segnete ihn und machte ihn zu einem großen Volk. Wenn Gott das Elend Hagars sah, dann sieht er auch das Elend der Palästinenser. Dann hat er auch mit ihnen Mitleid. Mitleid ist unteilbar. Es kann nicht nur einer Auswahl von Menschen gelten. Es kennt daher keine Einseitigkeit. Es gibt deshalb keinen Grund, dass uns das Leid der Palästinenser, der Nachkommen des gesegneten Ismael, weniger anrühren sollte als das Leid der Israelis. Israel ist und bleibt das auserwählte und gesegnete Volk Gottes, mit dem Gott einen unvergleichlichen Bund geschlossen hat. Die Palästinenser aber gehören zu den gesegneten arabischen Völkern. Für mich heißt das, wir können den Frieden zwischen beiden Völkern nur dann fördern, wenn wir aller menschlichen Unversöhnlichkeit und allem Hass widersprechen und auch aller Gewalt, die über das unbedingt notwendige Maß hinausgeht. Das bedeutet zunächst Gottes mitfühlende, versöhnliche und segnende Beziehung zu beiden Völkern anzuerkennen. Es bedeutet sodann, selbst eine mitfühlende, versöhnliche und segnende Beziehung zu beiden Völkern zu entwickeln. Und das bedeutet konkret, unberechtigte und unmäßige Gewalt auf beiden Seiten zu verurteilen, Zivilisten zu schonen und für einen Frieden einzutreten, dem wohl nicht die Terroristen und Extremisten zustimmen werden, aber alle Menschen guten Willens auf beiden Seiten. Soweit meine Gedanken. Die Quellen zu meinem Vortrag findest du auf meiner Website christseinverstehen.de, wo der Vortrag auch zu lesen ist. Ich wünsche dir eine liebevolle Beziehung zu beiden Völkern. Sei dazu reich gesegnet.